Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Moin aus Hamburg, moin aus unserem Podcast-Studio und damit auch moin von mir, Marc Radke, und ich bin wie immer nicht allein hier im Studio.
Denn ich bin auch noch vor dem Mikro. Auch von mir ein herzliches Moin aus Hamburg, ich bin Benita Radchen.
Das ist sogar unsere erste gemeinsame Folge, Benita. Noch viel wichtiger, du hast in Sachen Private Wealth Management der Otto BRF recherchiert und schon spannende Entwicklungen zu berichten.
Das stimmt. Nach zahlreichen Abgängen am Standort München übernimmt dort ein neuer Niederlassungsleiter. Zudem vermeldet Otto einen Zugang von der Deutschen Bank, der die Niederlassung in Köln leiten wird.
Wir hatten ja aus dem Markt erfahren, dass die beiden bereits zum 1. April gestartet sind. Otto BRF hat dies offiziell bestätigt.
Ja, genau. Und demnach hat Frank Ebach die Leitung der Niederlassung in München übernommen. Der langjährige Kölner Niederlassungsleiter folgt auf Stefan Vollherbst, der sich künftig wieder der Kundenbetreuung widmet. Ebach ist seit Januar 2005 schon bei Otto BHF und begann seine Karriere bei der Commerzbank, bei der er 10 Jahre im Wertpapiergeschäft tätig war. Und Ebachs bisherige Position in Köln wiederum übernimmt Christian Koch, der von der Deutschen Bank zu Otto BHF kommt. Koch war zuvor Marktgebietsleiter für Köln, Bonn und Aachen im Wealth Management der Deutschen Bank. Er bringt mehr als 2 Jahrzehnte Erfahrung bei der Deutschen Bank in verschiedenen Positionen mit. Koch und Ebach berichten direkt an Uwe Seeberger, Managing Director und Mitglied der Geschäftsleitung des deutschen Private Wealth Management von Otto BHF. Die Teams in Köln und München betreuen vermögende Privatkunden, Unternehmerinnen, Unternehmer, Stiftungen sowie Family Offices.
Die neue Besetzung folgen ja auf umfangreiche personelle Veränderungen am Münchner Standort. So hatten kürzlich mehr als 12 Mitarbeiter die Niederlassung verlassen. Von ursprünglich mehr als 20 Kollegen im Private Wealth Management waren unter anderem 3 Führungskräfte verblieben. Stefan Vollherbst, Andreas Wagner und Barbara Waggershausen. Wie geht es mit Ihnen weiter?
Ja, wie gesagt, Vollherbst möchte sich jetzt mehr auf die Kundenbetreuung konzentrieren und Waggershauser bleibt quasi bei ihm im Team. Die hat bisher das Service-Team in München geleitet und wechselt dann laut Informationen von BHF, die das ja bestätigt haben, ebenfalls in die Kundenberatung und dann arbeiten die dort eng zusammen. Ihre bisherigen Aufgaben übernimmt dann Martina Schepp und Vollherbst, der seit 16 Jahren bei der Otto BHF tätig ist, soll sich am Münchner Standort dann auf die Kundenbeziehungen konzentrieren sowie, Zitat, Gewinnung neuer Mandate. Das Private Wealth Management ist in Deutschland neben München und Köln an weiteren Standorten auch noch vertreten, darunter zum Beispiel Stuttgart, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Berlin oder auch Hamburg.
Otto BRF ist auch nicht die einzige Gesellschaft, die sich namhafter Zugänge erfreut. Zur zweiten Top-News kommen wir aber nach ein paar kurzen Nachrichten, gleich die erste davon auch mit einem Blick über den deutschen Tellerrand hinaus.
Hey, bevor es mit der Folge weitergeht, hier einmal eine kurze Info zum Partner der heutigen Folge. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie Sie Investmentchancen in Asien und den Schwellenländern nutzen können? Mit Invesco können Sie Wachstumspotenziale weltweit erschließen. Aktiv, passiv und innovativ. Invesco ist eine der weltweit führenden unabhängigen Investmentgesellschaften. Mit einem verwalteten Vermögen von über 1,8 Milliarden US-Dollar stand 14.03.25 rund 8.500 Mitarbeitern und einem 20 Länder umfassenden operativen Netzwerk ermöglicht Invesco Ihnen Zugang zu attraktiven Anlagechancen weltweit. Das breit gefächerte Produktangebot deckt alle wichtigen Aktien- und Rentenmärkte, aber auch Mischfonds sowie alternative Investments wie Immobilieninvestments ab. Neben aktiven und passiven Anlagestrategien gehört dazu auch die dritte Säule des Investierens, Factor Investing, also investieren auf Basis quantifizierbarer Investitionsmerkmale. Erfahren Sie mehr zu Investment Insights und Lösungen auf www.invesco.de. Let's rethink possibility.
Aus aktuellem Anlass dreht sich die erste News um einen Konflikt in den USA. Trump sorgt ja inzwischen täglich für neue Meldungen und hat sich vergangene Woche auch bei den Elite-Universitäten eingemischt. Harvard zieht nun gegen die US-Regierung vor Gericht. Dabei geht es um eingefrorene Fördergelder in Milliardenhöhe.
Das klingt ja schon nach einem handfesten Streit. Was genau ist denn der Hintergrund?
Na, Trump hat 2,2 Milliarden US-Dollar an mehrjährigen Zuschüssen und 60 Millionen Dollar an Verträgen für Harvard eingefroren. Der Grund? Die Universität weigert sich, einem Forderungskatalog der Trump-Administration nachzukommen. Diese verlangt unter anderem ausländische Studenten bei Regelverstößen zu melden, also den Behörden, und politische Ansichten der Studenten und Lehrkräfte auch zu überprüfen, Zulassungsdaten aller Studenten an die Regierung weiterzuleiten, auch halt Lehrkräfte halt zu überprüfen, bevor die überhaupt eingestellt werden.
Das sind weitreichende Forderungen. um nicht zu sagen politische Einmischung. Aber Harvard hat doch auch ein enormes Stiftungsvermögen. Wir haben mehrfach berichtet, wie stark treffen diese Kürzungen die Universität überhaupt?
Ja, tatsächlich verfügt Harvard über ein Stiftungsvermögen von 53,2 Milliarden US-Dollar, ist damit auch eine der Top-Unis in den USA, was das angeht. Und trotzdem ist dieser Konflikt ein Härtetest für die Finanzstrategie der Hochschule, denn Trump droht zusätzlich die Steuer für Kapitalerträge von derzeit nur 1,4% auf 35% zu erhöhen. Das würde das jährliche Budget bei Harvards laut Berechnung der Wirtschaftswoche um ein Viertel reduzieren.
Und wie schaut es mit der Solidarität aus? Wie reagieren die anderen Universitäten und Wissenschaftsverbände auf die Situation?
Inzwischen haben mehr als 100 Universitäten, Colleges und Wissenschaftsorganisationen sich in einer gemeinsamen Erklärung gegen Trumps Vorgehen positioniert. Am Anfang sah das noch ein bisschen anders aus. Da war Harvard eigentlich die erste Uni, die sich irgendwie so ein bisschen gewehrt hat gegen die Forderung. Und interessant ist auch, dass Ex-Präsident Barack Obama sich selbst schon geäußert hat. Der ist auch Harvard-Absolvent und der hat den Widerstand der Verantwortlichen gelobt und empfiehlt auch allen anderen Universitäten, lieber an ihre Stiftungsgelder ranzugehen, die einzusetzen, Kosten im Zweifel einzusparen und halt nicht den Forderungen nachzugeben, um Fördergelder zu erhalten.
Unsere zweite News führt zurück auf den Kontinent und in den Versicherungssektor, wo aktuell eine regelrechte Konsolidierungswelle zu beobachten ist. Die Schweizer Versicherer Baloise und Helvetia haben ihre Fusionspläne jüngst bekannt gegeben.
Solche Zusammenschlüsse beobachten wir ja in der Tat auch in Deutschland häufiger. Was steckt denn hinter dieser Fusion jetzt in der Schweizer Versicherungslandschaft?
Durch die Fusion entsteht immerhin die zweitgrößte Versicherungsgruppe der Schweiz mit einem kombinierten Geschäftsvolumen von umgerechnet gut 21 Milliarden Euro und damit etwa einem Fünftel Marktanteil in der Alpenrepublik. Das fusionierte Unternehmen soll Helvetia Baloise Holding AG heißen und jährliche Synergien von rund 370 Millionen Euro vor Steuern generieren.
Interessant ist, dass vor kurzem noch der Versicherungskonzern Zürich Interesse an einer Übernahme von Baloise bekundet hatte. Da geht Zürich jetzt wohl leer aus.
Genau. Stattdessen betonen beide Unternehmen, dass es sich um einen Merger of Equals handelt, also einen Zusammenschluss unter Gleichen oder auch auf Augenhöhe. Das spiegelt sich auch in der paritätischen Besetzung des Verwaltungsrats und der Schlüsselpositionen im Unternehmen wider.
Und wie gesagt, ist das nicht der einzige Zusammenschluss in der Branche, oder?
Keineswegs. In Deutschland planen nach der bereits abgeschlossenen Fusion von Gotha und Barmenia nun auch die Süddeutsche Krankenversicherung, bekannt als SDK, und die Stuttgarter Versicherung einen Zusammenschluss.
Es scheint ja so ein echter Trend zur Konsolidierung hin im Versicherungsmarkt zu sein, beziehungsweise ja auch nicht nur dort. In der Asset-Management-Branche und bei unabhängigen Vermögensverwaltern beobachten wir das ja auch immer häufiger. Woran liegt denn das?
Ja, da gibt es einige Gründe, die sich zum Teil dann auch summieren. Unter anderem steigende regulatorische Anforderungen im Zusammenhang insbesondere mit der Digitalisierung, Kosten- und Margendruck, der die Firmen auch zum Einsparen zwingt, aber auch Nachfolgeprobleme, über die wir ja auch schon mehrfach berichtet haben. Da bleibt also ordentlich Druck auf der Branche und der führt zur Bewegung.
Unsere dritte News führt uns in den Bereich Private Banking, wo JP Morgan seine Präsenz in Deutschland ausbaut. Die US-Bank plant einen neuen Standort für vermögende Kunden in Hamburg.
Das begrüßen wir natürlich, weil es sich um die Heimatstadt des Private Banking Magazins handelt. Wie weit sind denn die Pläne bereits fortgeschritten?
Pablo Garnica, Vorstand der JP Morgan Private Bank für die EMEA-Region, hat in einem Interview bestätigt, dass das Unternehmen ein neues Büro in Hamburg eröffnen will. Die Details sind aber noch offen. Es gibt weder einen konkreten Eröffnungstermin, noch steht fest, wie viele Mitarbeiter dort dann tätig sein sollen. Die Mindestzahl soll aber zwischen 5 und 10 liegen.
Und was nennt die Bank als Gründe für diese Expansion nach Hamburg?
Laut Garnica sind die Erträge im deutschen Private Banking Geschäft in den vergangenen Jahren jährlich um 20-30% gestiegen, das verwaltete Vermögen sogar um 40%. Er betonte, dass in Deutschland das Vermögen breit über das Land verteilt ist, weshalb es wichtig sei, nah an den Kunden zu sein.
Das sind mal schöne Wachstumszahlen. Gibt es denn noch weitere Expansionspläne von JP Morgan in Deutschland?
Neben Hamburg und dem Hauptsitz in Frankfurt ist JP Morgan bereits seit Februar dieses Jahres mit einem Private Banking Team in München vertreten. Außerdem sollen künftig auch von Berlin aus vermögende Kunden betreut werden. Interessant ist, dass das Unternehmen auf organisches Wachstum setzt und im deutschen Private Banking Markt keine Übernahmen plant. So, du hattest am Anfang schon die zweite Top-News angeteasert. Da geht es um neue Führungspositionen in einer großen deutschen Bank, richtig?
Korrekt. Schon seit einigen Wochen ist ja bekannt, dass die Commerzbank an ihrer Vermögensverwaltung feilt. Nun hat das Geldhaus gleich ein ganzes Quartett neuer Führungskräfte engagiert, das in der Leitung der Vermögensverwaltung mitwirken soll. Das globale Portfolio-Management der Commerzbank führt ja seit Anfang 2024 Azad Khan. Die neuen Kollegen sollen nun den Aufbau dieses Bereichs weiter voranbringen. Insbesondere soll dazu gehören, das Leistungsangebot der Vermögensverwaltung auszubauen.
Die Neuzugänge kommen unter anderem von Finvia und Donner & Reuschel?
Ja, Demir Bektic kommt von Finvia und wird die Abteilung Multi-Asset Solutions leiten. Bektic bringt Kapitalmarkt sowie Führungserfahrung mit und wird auch einen neuen Bereich für quantitative Portfolioanalyse neu einrichten. Veronika Herzberger kümmert sich künftig um den Bereich Fixed Income Solutions. Sie war zuvor beim Asset Manager Quonian ebenfalls für das Management des festverzinslichen Portfolios zuständig. Die Abteilung Equity Solutions übernimmt Tobias Regele, der bei Donner & Reuschel Leiter für Global Macro und Derivate Strategien war. Joaf Ungar schließlich leitet die Abteilung Portfolio Implementation.
Seine Position hat die Commerzbank ganz neu geschaffen. Welche Aufgaben hat diese Abteilung denn?
Ja, zu dem Bereich Portfolio Implementation gehört es, das Tagesgeschäft aller Kunden umzusetzen, sowie Transaktionen durchzuführen, die sich aus den Anlageentscheidungen für die einzelnen Portfolios der Kunden ergeben. Ungars Folgestation war DK Investment, wo er zusammen mit dem Quant-Team institutionelle Vermögen in Höhe von rund 50 Milliarden Euro managt.
Damit sind wir am Ende dieser Folge der PBM Kapitalansage angekommen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Hinweise oder Fragen an die Redaktion haben, melden Sie sich gern per Mail an redaktion@private-banking-magazin.de oder über LinkedIn.
Und alle News, über die wir heute gesprochen haben, finden Sie natürlich in ausführlicher Form auf unserer Website. Die entsprechenden Links dorthin haben wir in die Shownotes geschrieben.
Marc, was machst du denn als erstes, wenn wir gleich wieder an unseren Schreibtischen sitzen?
Oh, mit großer Wahrscheinlichkeit erstmal einen Tee, aber das hast du vermutlich gar nicht gemeint, oder?
Nee, wir arbeiten ja auch gerade wieder an der nächsten Printausgabe vom Private Banking Magazin.
Ja, das stimmt. Die Veröffentlichung ist zwar noch fast 3 Wochen hin, wir nehmen aber aktuell letzte Korrekturen vor und ich freue mich auch gleich daran, noch ein wenig mitwirken zu dürfen.
Ja, bis zum nächsten Magazin gibt es also noch die eine oder andere Podcast-Folge. Und bis zur nächsten Ausgabe der PBM Kapitalansage verabschieden wir uns wie immer mit einem
Tschüss aus Hamburg.